Es sollte eine der letzten, wenn nicht sogar die letzte Lieferung des Abends für mich sein. Ich arbeitete bei einer Pizzeria namens Leonardo's. Einer meiner Chefs, Frank, hatte die Nachtschicht mit mir. Er entschied, wer welche Lieferung ausführt. Wir bekamen eine Bestellung für ein paar normale Pizzen und er gab mir ein Stück Papier mit der Adresse und der Telefonnummer des Kunden. Das war 2009. Ich hatte kein Handy mit GPS, nur ein simples Klapphandy. Auch hatte ich keinen dieser Garmin-GPS-Geräte. Ich musste noch mit einem altmodischen Straßenatlas meine Route finden, um die Lieferungen auszuführen. Die Straße, auf der sich das Haus befand, hieß etwas wie Willows Road. Ich erinnere mich nicht mehr an die Hausnummer, noch an den Namen, der bei der Bestellung angegeben wurde. Aber ich erinnere mich daran, wie schwer es war, den Ort zu finden. Es war in einer sehr ländlichen Gegend, umgeben von Wäldern, Farmland und noch mehr Wäldern. Das Fehlen von Straßenlaternen machte es auch nicht einfacher. Ich musste mehrmals anhalten, das Innenlicht im Auto einschalten und die Karte erneut überprüfen. Es war eine sehr stressige Situation, wenn ich ein Haus nicht finden konnte. Ich war auf einer sehr ruhigen, dunklen und verwirrenden Straße, als ich beschloss, die Nummer auf dem Zettel anzurufen, den mein Chef mir gegeben hatte. Das Telefon klingelte eine ganze Weile und es schien, dass kein Anrufbeantworter eingerichtet war. Es musste etwa 10-mal geklingelt haben, bevor jemand abhob. Ich wartete darauf, dass jemand Hallo sagte, aber als niemand etwas sagte, tat ich es. Dann antwortete eine Stimme auf der anderen Seite mit Hallo. Es war eine tiefe, ruhige, aber weiche Stimme. Ich sagte, ich bin der Pizzabote, ich habe Schwierigkeiten, ihr Haus zu finden. Er erklärte mir, dass seine Einfahrt leicht zu übersehen sei und wie ein einfacher Schotterweg aussehe. Er sprach in einer sehr langsamen, monotonen Stimme, als er die Umgebung seiner Einfahrt beschrieb, um mir beim Finden zu helfen. Und schließlich fand ich sie. Ich bog mit meinem Auto auf diesen schmalen Schotterweg ab, der wirklich leicht zu übersehen war. Es dauerte etwa 30 Sekunden, in denen ich langsam und vorsichtig fuhr, bis ich ein kleines einstöckiges Haus in Sicht bekam. Durch eines der Fenster war ein schwaches oranges Licht aus dem Inneren des Hauses zu sehen. Ich parkte mein Auto neben dem einzigen anderen Fahrzeug vor Ort, einem heruntergekommenen Pickup-Truck. Ich nahm die beiden Pizzen vom Beifahrersitz und ging zur Haustür. Ich suchte nach einer Türklingel, konnte aber keine finden, also klopfte ich an die Tür. Ich hörte gedämpfte Musik aus dem Inneren des Hauses, dann hörte ich Schritte, die sich der Tür näherten, und danach, nach vielleicht 10 Sekunden, öffnete sich die Tür einen Spalt. Ich konnte nur einen Teil eines Gesichts sehen, buchstäblich nur ein Auge, das mich ansah. Ich sagte nervös, »Hey, Sie haben die Pizza bestellt, oder?« Der Mann sagte, »Oh ja, die Pizza.« Ich erkannte die Stimme aus dem Telefonat von zuvor. Es gab eine seltsame Pause. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, außer, »Haben Sie das Geld?« Er sagte, »Otto, ja, ich hole es.« Alles im Inneren des Hauses schien unglaublich alt zu sein. Es gab Metallplatten auf dem Boden, die vermutlich Löcher bedeckten. Das Sofa sah aus, als wäre es aus einem anderen Jahrhundert. Ehrlich gesagt, die gesamte Einrichtung wirkte so. Die Musik kam von einem antik aussehenden Plattenspieler, einem von denen mit diesem großen Horn obendrauf. Das alles konnte ich nur erkennen, weil ich einen neugierigen Blick ins Haus warf. Doch was wirklich abstoßend war, war der Geruch. Es roch, als ob etwas im Haus gestorben wäre. Ich wartete geduldig, dass der Mann mit dem Geld zurückkam. Doch als genug Zeit vergangen war, dass es seltsam wurde, klopfte ich an die offenstehende Tür, warf einen Blick hinein und sagte, »Sir«, die Stimme des Mannes kam aus einem anderen Raum, »ja?« Dann sagte er, »können Sie bitte in die Küche kommen?« Dieser Rat schien in dieser Situation besonders relevant zu sein. Ich hatte gehört, was der Mann gesagt hatte, aber ich antwortete trotzdem, »könnten Sie das bitte wiederholen?« Er wiederholte, »können Sie bitte in die Küche kommen?« Rechts sah ich den Eingang zur Küche, aus der die Stimme des Mannes kam. Links war ein schmaler Flur mit mehreren Türen auf der rechten Seite. Am Ende des Flurs sah ich jemanden, der mir den Rücken zukehrte und langsam auf die verstörendste Art tanzte, die ich je gesehen hatte. Der Mann streichelte dabei seinen eigenen Körper, ich meine das wörtlich. Es war, als ob er sich selbst abtastete, während er sich bewegte. In jeder anderen Situation hätte ich gelacht, aber in diesem Moment war ich völlig verstört. Was für ein Haus war das nur? Ich wandte meinen Blick ab und schaute zur Küche, immer noch die beiden Pizzakartons in den Händen. Ich ging ein paar Schritte in Richtung Küche, bevor ich bemerkte, dass jemand um die Ecke der Wand lugte, die die Küche vom Wohnzimmer trennte. Es war wieder das Gesicht des Mannes. nur ein Viertel seines Gesichts, mit einem Auge, das mich unheimlich ansah. Die einzigen Gedanken, die ich in diesem Moment hatte, waren: Was zur Hölle? Und sollte ich einfach gehen? Ich wiederholte, was ich schon an der Haustür gesagt hatte, und fragte ihn erneut, ob er das Geld hätte. Der Mann antwortete nicht. Stattdessen begann er leise zu kichern, oder zumindest glaube ich, dass es ein Kichern war. Es war so tief und von einer solchen Tonhöhe, dass ich nicht sicher bin, wie ich es beschreiben soll. Dann rief er plötzlich laut und befehlend: Randall. Diese Stimme war viel lauter und autoritärer als seine vorherige monotone, leise Stimme. Das war der Moment, an dem ich an meine Grenze des Erträglichen kam. Ich drehte mich um und ging zurück zur Haustür. Als ich auf dem Weg nach draußen noch einmal in den Flur blickte, bemerkte ich, dass der tanzende Mann jetzt einfach nur dastand und mich anstarrte. Ich ging aus der Tür und schloss sie hinter mir. Schnell eilte ich zurück zu meinem Auto, immer noch die Pizzakartons in den Händen. Ich warf die Pizzen auf den Beifahrersitz, setzte mich ins Auto und startete so schnell wie möglich. Beim Zurücksetzen, um am Pickup-Truck vorbeizukommen und eine Drei-Punkte-Wendung zu machen, schaute ich noch einmal zum Haus. Die Tür war wieder weit geöffnet. Mein Herz begann schneller zu schlagen bei der Vorstellung, dass einer von ihnen vielleicht draußen war, um zu versuchen, eine der Autotüren zu öffnen. Vielleicht waren sie es, vielleicht aber auch nicht. Ich werde es nie erfahren. Ich schaffte es, den Schotterweg hinunter und zurück auf die Straße zu fahren. Ich musste zur Pizzeria zurückkehren und rief Frank an, um ihm zu erzählen, was passiert war. Er war nicht sauer auf mich. Als ich zurückkam, lachten alle in der Pizzeria, als ich ihnen erzählte, was passiert war. Ich kann ehrlich verstehen, wie es lustig klingt, wenn man es anderen erklärt, aber in dem Moment war es alles andere als lustig. Was auch immer in diesem Haus vor sich ging, war nicht normal und ich glaube nicht, dass sie jemals die Absicht hatten, die Pizza zu kaufen. Nach diesem Erlebnis habe ich mehrfach geträumt, dass ich das Gesicht dieses Mannes sehe, wie er hinter einer Wand hervorlugt. Seitdem bin ich nie wieder in die Häuser oder Wohnungen von Kunden gegangen, wenn ich Lieferungen gemacht habe. Es war ein Samstagabend und alles, was ich wollte, war, allein in unserer Hütte fernzusehen. Es war eine kleine Hütte auf dem Land. Weit und breit gab es keine anderen Häuser. Meine Eltern waren auf einem Date und würden erst um Mitternacht zurückkommen. Da alle Straßen wegen des Schneesturms verstopft waren, war es nicht klug, Pizza zu bestellen, aber ich tat es trotzdem, vor ungefähr einer Stunde. Als ich begann, mich zu fragen, warum es so lange dauerte, fiel mir ein, dass es wahrscheinlich an den vereisten Straßen lag. Dann kam mir der Gedanke, dass ich die Pizza vielleicht gar nicht bekommen würde. Also setzte ich mich aufs Sofa und entschied mich, einen Horrorfilm zu schauen. Ich war allein in der Hütte. Etwa 5 Minuten nach Beginn des Films erschrak ich, als plötzlich die Türklingel läutete. Ich dachte, es könnte der Pizzabote sein, also ging ich zur Haustür. Aber als ich sie öffnete, war ich überrascht von dem, was ich sah. Es war ein schmutziger und ungepflegter Mann, vielleicht in seinen 40ern. Er sah aus, als wäre er obdachlos und hätte schon länger auf der Straße gelebt. Sein Haar war lang und fettig und er hätte dringend eine Rasur gebraucht. Der einzige Grund, warum ich die Tür nicht sofort schloss, war, dass er eine Pizzaschachtel in der Hand hatte und eine Domino's-Pizza-Uniform trug, obwohl es so aussah, als hätte er sie eilig angezogen. Die Knöpfe seiner Uniform waren durcheinander und sie schien ihm zu klein zu sein. Das Namensschild auf seinem Hemd trug die Aufschrift Michael Smith, hing aber kaum noch daran. Er hatte ein breites Grinsen im Gesicht und starrte mich an, ohne einmal zu blinzeln. Sein Lächeln ließ mich sehr nervös werden. »Hi, ich bin Ted. Hast du eine Big Cheese Pizza bestellt?«, fragte er immer noch mit diesem seltsamen Grinsen. Ich griff in meine Tasche, um das Geld zu finden, das ich dabei hatte, konnte es aber nicht finden. Dann fiel mir ein, dass ich das Geld wahrscheinlich auf der Küchentheke liegen gelassen hatte. Doch bevor ich in die Küche ging, schloss ich die Haustür nicht richtig. In der Küche schnappte ich mir meine Geldbörse und begann, den 20-Dollar-Schein zu suchen, den ich hatte. Doch dann stoppte mich etwas. Wir hatten einen kleinen Fernseher, der immer die Nachrichten zeigte, und unten am Bildschirm lief ein Text entlang. Als ich ihn las, setzte mein Herz einen Schlag aus. Eilmeldung: Domino's Lieferfahrer bewusstlos in einem Graben gefunden, seine Kleidung gestohlen. Wie erwartet stand sie weit offen und die Pizzaschachtel lag auf der Treppe. Mein Herz raste, als mir klar wurde, dass etwas nicht stimmte. Ich griff nach meinem Handy, aber meine Tasche war leer. Panik überkam mich, als ich mich erinnerte, dass ich es auf meiner Nachtkonsole zum Laden liegen gelassen hatte. Mir gingen die Optionen aus. Ich konnte nicht einfach in den Schneesturm hinauslaufen und zum nächsten Haus in einer Meile Entfernung gehen. Warten, bis meine Eltern zurückkamen, würde Stunden dauern. Die einzige Möglichkeit war, nach oben zu gehen, mein Handy zu holen und den Notruf zu wählen. Meine Knie und Hände zitterten, als ich die Treppe hinaufkroch, darauf bedacht, keinen Lärm zu machen. Oben angekommen sah ich, dass die Tür zu meinem Zimmer offen stand. Ich bereitete mich mental auf alles vor, was passieren könnte, als ich das Zimmer betrat. Ich bewegte mich leise zur Seite der Tür, damit niemand mich aus dem Inneren sehen konnte. Dann spähte ich vorsichtig hinein. Der Raum sah genau so aus, wie ich ihn verlassen hatte. Ich sah mein Handy auf der Nachtkonsole, direkt neben dem Kleiderschrank. Ich ging langsam hinein und streckte mich über das Bett. Ich war fast da, nur ein paar Zentimeter entfernt, um das Telefon zu greifen und die Polizei zu rufen. Vorsichtig bewegte ich mich vorwärts, bereit für alles, was passieren könnte. Als ich endlich das Telefon in die Hand nahm, atmete ich erleichtert auf und wählte den Notruf. Es dauerte nicht lange, bis ich die Stimme der 911-Operatorin hörte. »911, was ist Ihr Notfall?«, fragte sie. »Hi, ich heiße Matthew und da ist jemand in meinem Haus«, sagte ich schnell. Plötzlich zog etwas meine Aufmerksamkeit auf sich, mein Kleiderschrank. Normalerweise hielt ich ihn geschlossen, weil ich Angst vor der Dunkelheit darin hatte und nicht wusste, was sich dort befinden könnte. Doch bis jetzt war dort nie etwas gewesen. Nun öffnete sich die Tür langsam, gerade so weit, dass ich zwei Augen sehen konnte, die mich anstarrten. Der gruseligste Teil waren jedoch nicht die Augen. Was mich bis heute verfolgt, war das breite Lächeln, das der Mann im Schrank aufgesetzt hatte. Ich schrie auf, als ich die Augen und das unheimliche Lächeln sah. Da war er, der Mann, der behauptet hatte, Ted von der Tür zu sein. Panik überkam mich und ich rannte so schnell ich konnte aus meinem Zimmer in den Flur. Hinter mir konnte ich seine Schritte hören, nur wenige Meter entfernt. Als ich zurückblickte, sah ich, wie der Mann mich verfolgte, sein breites Lächeln immer noch auf seinem Gesicht. Ich rannte die Treppe hinunter und in das Badezimmer im Erdgeschoss, wo ich die Tür schnell hinter mir zuschlug und verriegelte. Doch er war nicht weit weg. Sekunden später hörte ich, wie er gegen die Tür schlug. Es war nicht nur ein einfacher Versuch, sie zu öffnen. Er warf seinen gesamten Körper dagegen immer wieder. Und zu jedem Schlag lachte er auf eine kindliche, beunruhigende Weise, die mich fast lähmte. Ich wusste, dass die Tür nicht lange standhalten würde. Verzweifelt blickte ich mich im Badezimmer um eine Lösung zu finden. Da entdeckte ich das kleine Fenster über der Toilette, das ich zuvor nie bemerkt hatte. Es war meine einzige Chance. Ohne zu zögern stieg ich auf die Toilette, öffnete das Fenster und kämpfte mich hindurch in die kalte, verschneite Nacht hinaus. Die eiskalte Luft und der Schnee unter meinen Füßen waren ein Schock, aber sie halfen mir, meine Sinne zu schärfen. Ich konnte immer noch hören, wie er gegen die Tür schlug. Es würde nicht lange dauern, bis er merkte, dass ich durch das Fenster geflohen war. Ich begann, mich durch den Schnee zu bewegen, der Sturm war jedoch heftig und jeder Schritt war mühsam. Plötzlich hörte ich die Schläge gegen die Badezimmertür aufhören. Mein Herz raste und ich drehte mich um. Da war er. Sein Kopf ragte um die Ecke der Hütte hervor. Er sah mich an, sein unheimliches Lächeln noch breiter als zuvor. Ich schrie vor Angst auf, als er begann, langsam und seltsam tippelnd auf mich zuzugehen, als ob er ein Spiel spielen würde. Gerade in dem Moment, als ich dachte, dass es vorbei sei, hörte ich in der Ferne ein Geräusch. Polizeisirenen. Der Mann hörte auf, mich zu verfolgen, und blickte in die Richtung der Sirenen. Dann drehte er sich zu mir um, winkte mir zu und lächelte dabei noch breiter, bevor er in die Dunkelheit des Waldes verschwand. Die Polizei kam nur wenige Minuten später auf den verschneiten Hof gefahren. Ich rannte zu ihnen, zitternd und weinend, unfähig, die Worte zu finden, um zu erklären, was passiert war. Sie halfen mir, mich zu beruhigen und hörten sich meine Geschichte an. Weitere Beamte kamen und durchsuchten den nahegelegenen Wald, fanden jedoch keine Spur von ihm. Ich konnte in den nächsten Nächten kaum schlafen. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich sein unheimliches Lächeln. Auch heute noch, wenn ich allein zu Hause bin, schaue ich ständig aus dem Fenster und überprüfe, ob die Türen verschlossen sind. Ich bin dankbar, dass er seitdem nicht mehr zurückgekommen ist, aber der Gedanke an diese Nacht lässt mich nicht los. Was wollte er? Warum war er da? Und wird er jemals wiederkommen? Das geschah vor etwa 10 Jahren im Süden Großbritanniens. Ich bin jetzt 28, aber damals war ich etwa 18 und arbeitete Teilzeit an einer Tankstelle an einer Straße, die ein kleines, ruhiges Dorf mit einer größeren Autobahn verband, die zu einer nahegelegenen Stadt führte. Das Dorf selbst war wirklich schön, einer jener Orte, an denen nur wohlhabende Menschen leben konnten. Es war hauptsächlich ein Wohngebiet mit großen Häusern, gepflegten Gärten und teuren Autos. Es gab nicht viele Geschäfte, und der einzige größere Laden war ein Waitrose, was zeigt, wie gehoben die Gegend war. Alles andere im Dorf waren entweder kleine Boutiquen oder privat geführte, gehobene Lebensmittelgeschäfte. Da ich schon immer Autos mochte, fand ich es spannend, die verschiedenen Luxussportwagen zu sehen, die jeden Tag draußen parkten. Und hier lernte ich Michael kennen. Er war Ende 40, hatte dunkle Haare und war immer gut gekleidet. Michael trug stets Kleidung von Gant oder Ralph Lauren, und an Arbeitstagen war er in maßgeschneiderten Canali-Anzügen unterwegs. Er war ein wirklich netter Kerl, immer sehr höflich, was selten war, da die meisten Leute in der Gegend andere schlecht behandelten, wenn sie nicht genauso wohlhabend waren. Michael fiel auf, weil er nicht so war. Wir führten oft zwanglose Gespräche über seine Autosammlung oder die teuren Uhren, die er trug. Michael trug immer eine Rolex und fuhr entweder seinen Aston Martin, Range Rover oder Porsche, also hatten wir immer etwas, worüber wir sprechen konnten. Ich fand heraus, dass er im Finanzwesen arbeitete, und wir sprachen über meine Zukunftspläne, da ich ebenfalls in die Finanzwelt einsteigen wollte. Wir hatten viele freundliche Gespräche, bis ich den Teilzeitjob verließ, um eine Lehre im Maklerbüro meines Onkels zu beginnen. Nun zu meinem Onkel. Er war in viele verschiedene Geschäfte verwickelt. Neben seinem Maklerbüro und seinem Immobilienportfolio besaß er auch ein paar Imbissbuden, um zusätzliches Geld zu verdienen. Manchmal half ich als Lieferfahrer aus, wenn einer seiner Fahrer nicht erschien. Es war zwar etwas zusätzliche Arbeit, aber ich hatte nichts dagegen. Glücklicherweise wohnte mein Onkel in demselben Dorf, das ich bereits erwähnt hatte, und die Hauptpizzeria, die er besaß, war bei den Einheimischen sehr beliebt. Deshalb waren die Trinkgelder oft recht großzügig, und mein Onkel gab mir oft etwas extra, wenn ich aushelfen musste. Im Sommer 2008 wurde ich gebeten, ein paar Pizzen zu einem Haus in einer besonders prestigeträchtigen Straße zu liefern. Diese Gegend war bekannt für ihre prächtigen Häuser und war ein Hotspot für hochkarätige Bewohner. Der durchschnittliche Hauspreis lag hier bei über 1,4 Millionen und ich war neugierig, wie diese Häuser aus der Nähe aussahen. Sie waren alle von Toren umgeben und lagen weit von der Straße entfernt, versteckt hinter Bäumen und Büschen. Ich fand das Haus, drückte die Gegensprechanlage und eine gedämpfte Stimme fragte: "Ja?" Ich antwortete mit dem Namen des Lieferdienstes und die Tore öffneten sich langsam. Ich fuhr die lange Auffahrt hinauf zu einem riesigen, georgianischen Anwesen mit einer separaten Garage für vier Autos. Dabei fiel mir auf, dass eines der Autos Michaels Nummernschilder hatte. Seine Autos hatten personalisierte Kennzeichen mit seinen Initialen und den Zahlen 1, 2 und 3 und die Autos seiner Frau hatten denselben Stil. Als junger Mensch mit Interesse an der Finanzwelt war ich wirklich fasziniert zu sehen, wie dieser Mann lebte. Ich stieg aus meinem Auto, nahm die Pizzen und als die doppelflügelige Tür geöffnet wurde, sah ich ein Gesicht, das ich nicht erkannte, das mich ansah. Es war ein junger Mann, vielleicht Anfang 20, dünn, mit rasiertem Kopf. Er trug kein Hemd, sondern eine alte, abgenutzte Jeans und Turnschuhe. Er hielt etwas hinter seinem Rücken, aber ich konnte nicht sehen, was es war. Als er sprach, war seine Stimme heiser und kaum hörbar, mit einem Akzent, den ich noch nie gehört hatte. Er sagte mir, ich solle die Pizzen in die Küche bringen. Ich bemerkte, dass es im Haus sehr still war und die Einrichtung genauso beeindruckend war wie die Außenseite. Ich fühlte mich unwohl, sagte nichts und starrte ihn nur an, was ihn scheinbar noch mehr verärgerte. "Bring die Pizza rein", sagte er erneut, diesmal aggressiver. Schließlich sprach ich: "Wo ist Michael? Das hier ist doch Michaels Haus, oder?" Es ist wirklich wahr, dass einem in solchen Situationen der Mund trocken wird und es am besten ist, auf seine Instinkte zu hören. Dieser Kerl ließ mich extrem unwohl fühlen und jeder Teil von mir schrie, dass ich weg musste. Aber dann wurde mir klar, dass ich in der Falle saß, da es sich um ein umzäuntes Anwesen handelte. Mein Herz raste und eine Welle der Angst überkam mich. In Panik ließ ich die Pizza auf den Kies fallen, verließ mein Auto und entschied, dass ich eine bessere Chance hatte, zu entkommen, indem ich die Einfahrt hinunterrannte und über die Tore kletterte. Sie waren aus Holz und hatten keine spitzen Spitzen oben. Währenddessen hörte ich seine Schritte auf dem Kies hinter mir. Ich sah nicht zurück und schaffte es, über die Tore zu klettern, wobei ich auf dem Bürgersteig darunter landete. Mein Herz raste und das Adrenalin ließ mich schnell rennen, was sich wie Stunden anfühlte, obwohl es wahrscheinlich nur 10 Minuten waren. Ich lief in einen nahegelegenen Park und fühlte mich sicher genug, um anzuhalten und die Polizei zu rufen. Ein Polizist blieb bei mir, um mich zu beruhigen und meine Aussage aufzunehmen, während der andere mit einem weiteren Streifenwagen zum Anwesen fuhr, um nachzuforschen. Zunächst hatte ich das Gefühl, die Polizei glaubte mir nicht oder dachte, ich sei in etwas verwickelt. Doch als mein Onkel kam, um mich abzuholen und bestätigte, dass ich dort war, um Pizza zu liefern, begann der Beamte mir zu glauben. Als sie das Anwesen erreichten, fanden sie niemanden dort vor. Jedoch fanden sie mein Auto mit durchstochenen Reifen und zerbrochenen Fenstern. Später erfuhr ich, dass Michael und seine Familie zu der Zeit Verwandte in Australien besuchten. Ich ging nie wieder zu einer Schicht in der Pizzeria. Wohlstand und finanzielle Sicherheit können nur eine Illusion sein. Menschen bleiben Menschen und es gibt einige gestörte Individuen, die immer Wege finden werden, ihre verdrehten Verhaltensweisen auszuleben. Ich bin derzeit 20 Jahre alt, aber zur Zeit dieser Geschichte war ich 19. Ich lebe in Newark, Delaware, einer normalerweise kleinen und ruhigen Stadt, zumindest bis die College-Saison im Herbst und Frühling beginnt. Newark ist die Heimat der University of Delaware, einer großen und angesehenen Universität in den USA. Sie hat auch den Ruf, eine Partyhochburg zu sein. Sobald die Studenten ankommen, wird es in der Stadt wesentlich lebhafter. Ich arbeite als Fahrradkurier bei Jimmy John's, wo ich immer noch tätig bin, während ich diese Geschichte erzähle. Dieses Ereignis fand an einem Dienstag oder Mittwochabend im Frühling statt. Ende April oder Anfang Mai, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Es war meine typische Schicht von 19 Uhr bis 2 Uhr morgens. Der Jimmy John's, bei dem ich arbeite, hat unter der Woche bis 2 Uhr morgens geöffnet und am Wochenende bis 3 Uhr morgens. Das bedeutet, wir sind einer der wenigen Orte in der Stadt, die zu dieser Zeit noch geöffnet haben, abgesehen von den Bars. Daher stürmen viele betrunkene College-Studenten den Laden, um Bestellungen aufzugeben. Es wird oft hektisch, was nervig sein kann, aber es bedeutet auch viele Trinkgelder und deswegen nehme ich es immer in Kauf. Es war meine letzte Nacht in dieser Schicht und als es gerade 2 Uhr morgens wurde, kam eine letzte Bestellung herein. Ich war der Nächste in der Reihe, um sie auszuliefern. Das nervte mich, weil ich meine Schicht einfach nur beenden und nach Hause gehen wollte, um zu schlafen. Doch ich riss mich zusammen und nahm die Lieferung, weil ich keine Wahl hatte. Ich kannte die Straße auswendig und wusste sofort, wo ich hin musste. Ich sollte erwähnen, dass wir Fahrradlieferungen machen, weil die Straßen während der College-Saison oft voll sind. Mit dem Fahrrad können wir die Lieferungen manchmal schneller ausführen. Ich fuhr so schnell wie möglich zur Adresse und war in weniger als 10 Minuten dort. Ich klopfte laut an die Tür, aber niemand antwortete. Ich klopfte noch einmal, diesmal lauter. Wieder nichts. Ich wurde langsam genervt, weil ich wusste, dass ich die Bestellung zurück ins Geschäft bringen müsste, wenn niemand die Tür öffnete, was diese Lieferung zu einer kompletten Zeitverschwendung machen würde. Ich rief die Nummer auf der Quittung an, aber niemand ging ran. Gerade als ich die Filiale anrufen wollte, hörte ich plötzlich ein Rascheln aus ein paar Büschen direkt auf der anderen Straßenseite. Ich dachte zuerst, es sei nur der Wind, entschied mich aber trotzdem nachzusehen. Als ich hinsah, gefror mir das Blut in den Adern und ein starkes Gefühl des Unbehagens überkam mich. Ich sah die dunkle Silhouette einer Person direkt gegenüber, versteckt hinter einigen Büschen im Garten eines Hauses. Obwohl ich keine Gesichtszüge erkennen konnte, wusste ich, dass diese Person, und ich ging davon aus, dass es ein Mann war, mich ansah. Mein Herz raste, aber es schien, als hätte er nicht bemerkt, dass ich ihn gesehen hatte. Ich tat so, als ob ich ihn nicht bemerkt hätte und klopfte erneut laut an die Tür. Doch auch diesmal öffnete niemand. Ich begann zunehmend panisch zu werden und fragte mich, ob dies eine Falle sein könnte. Ich warf einen schnellen Blick zurück. Der Mann war immer noch hinter den Büschen, beobachtete mich. Ich wollte einfach nur weg. Also entschied ich mich, so laut wie möglich an die Tür zu klopfen, bis jemand öffnete. Es fühlte sich an wie Stunden, die ich klopfte, aber schließlich stolperte jemand aus einem der Zimmer und öffnete die Tür. Er klang genervt. Als ich ihm von der Bestellung erzählte, sagte er, dass er nichts bestellt hatte. Es musste sein Mitbewohner gewesen sein. Zu meinem Pech war derjenige, der die Bestellung aufgegeben hatte, oben in seinem Zimmer und war betrunken eingeschlafen. Wie er so schnell einschlafen konnte, nachdem er bestellt hatte, war mir ein Rätsel. Der Typ ging nach oben, um ihn zu holen. Keine Minute später hörte ich wieder rascheln und warf einen schnellen Blick zurück. Der Mann hatte sich ein Stück näher an mich herangeschoben, wahrscheinlich um mich besser sehen zu können. Ich konnte erkennen, dass er mich immer noch beobachtete. Meine Angst nahm zu. Ich wollte fast ins Haus gehen, um mich vor dem Mann zu schützen, hatte aber Angst, dass er mein Fahrrad stehlen könnte, was mich daran hindern würde, weiterzuarbeiten. Außerdem wusste ich nicht, ob er bewaffnet war oder ob er versuchen würde, etwas zu tun, wenn ich ins Haus ginge, was uns alle in Gefahr bringen könnte. Zum Glück kam der Mitbewohner nach kurzer Zeit wieder und sagte, die Tür seines Zimmergenossen sei verschlossen und er würde nicht aufmachen. Ich wollte nur noch weg, also sagte ich ihm, er könne für die Bestellung seines Mitbewohners unterschreiben. Er zögerte, da kein Trinkgeld zur Bestellung hinzugefügt worden war, aber ich bestand darauf. Schließlich unterschrieb er, ich gab ihm die Bestellung, bedankte mich kurz und wollte so schnell wie möglich weg. Doch gerade als ich den Ständer meines Fahrrads hochklappte, hörte ich plötzlich jemanden hinter den Büschen hervorspringen. Ich drehte mich schnell nach links und sah, wie der Mann auf mich zurannte. Ich konnte erkennen, dass er Jeans, Stiefel und einen schwarzen Hoodie trug, dessen Kapuze sein Gesicht bedeckte. Er trug eine Art Maske, sodass nur seine Augen sichtbar waren. Es sah aus, als hätte er eine Klinge in der Hand. Ich wusste, ich musste schnell handeln. Ich konnte keine Kehrtwende machen, da er mich wahrscheinlich einholen würde, bevor ich fliehen könnte. Zu allem Überfluss führten alle umliegenden Straßen in Sackgassen. Meine einzige Chance war ein nahegelegener Radweg, der jedoch nicht beleuchtet war. Ich trat so schnell in die Pedale wie nie zuvor, fuhr auf den stockdunklen Weg und fuhr, während ich auf Schatten achtete und lauschte, ob Schritte zu hören waren. Zum Glück war der Weg nicht lang und ich kannte ihn auswendig. Trotzdem war ich extrem paranoid und erschrak bei jedem Geräusch. Ich sah den Mann nicht mehr, während ich auf dem Weg war, und schaffte es sicher zurück zum Laden. Ich hyperventilierte und versuchte zu begreifen, was gerade passiert war. Ich erzählte weder meinem Chef noch meinen Kollegen davon und rief auch nicht die Polizei, da ich keinen genauen Blick auf den Mann werfen konnte. Ich holte einfach meine Sachen, stempelte aus und ging zu meinem Auto, wo ich mein Fahrrad in den Kofferraum legte. Ich war so dankbar, dass ich mich entschieden hatte, an diesem Abend mit dem Auto zu fahren. Ich kam sicher nach Hause, ohne dass mir jemand folgte. Und das war's. Ich habe den Mann nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, was er wollte, ob er mich ausrauben oder Schlimmeres tun wollte. Seitdem habe ich keine Mitternachtsschicht mehr gemacht und trage jetzt immer Nunchakus bei mir, wenn ich nachts arbeite. Newark ist nicht dafür bekannt, eine gefährliche Stadt zu sein. Aber die Tatsache, dass das hier passiert ist, hat mir gezeigt, dass überall und jederzeit alles passieren kann, egal wie sicher oder unsicher ein Ort auch erscheinen mag. Ich habe früher für Uber Eats geliefert. Ich hatte Schwierigkeiten, meine Studentenkredite abzuzahlen, also habe ich alles gemacht, um so viel Geld wie möglich zu verdienen. Damals lebte ich noch bei meinen Eltern. Es war spät in der Nacht und ich holte eine Bestellung von einem Fastfood-Laden in Wilmington, North Carolina ab, um sie zu einem Haus etwa 20 Minuten entfernt zu liefern. Ich machte oft Lieferungen und Fahrten spät in der Nacht, weil die Bezahlung höher war und ich ohne Verkehr schneller mehrere Lieferungen erledigen konnte. Ich war bereits auf dem Weg zur Adresse und verließ das belebtere Wohngebiet von Wilmington, um in die ruhigere Gegend mit den vielen Wäldern und Farmen zu fahren. Um diese späte Stunde waren die meisten Straßen dort stockdunkel und frei von anderen Autos. Ich bog von der Hauptstraße auf eine Seitenstraße mit einem Sackgassenschild ab. Genau die Straße, zu der mich die Anweisungen führten. Die Adresse befand sich im letzten Haus dieser Straße. Die Lichter fast aller Häuser entlang der Strecke waren aus. Es war einfach nur stockdunkel, sogar bei dem Haus, an das ich das Essen liefern sollte. Ich musste die Scheinwerfer meines Autos anlassen, um überhaupt etwas sehen zu können und auch, um nicht über irgendetwas zu stolpern. Zusätzlich benutzte ich die Taschenlampe meines Handys, um mich zum Eingang dieses Hauses zu navigieren. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass in diesem Haus kein einziges Licht an war. Ich spürte sogar das hohe Gras an meinen Schienbeinen, als ich zur Haustür ging. Das fühlte sich alles nicht richtig an. Ich drückte auf den Türknopf, hörte aber kein Klingeln, also klopfte ich an. Die Lieferung hatte die Option Kontaktübergabe, was bedeutete, dass ich die Bestellung physisch an den Kunden übergeben musste. Ich schrieb dem Kunden, dass ich vor der Haustür war und bat ihn, die Adresse zu bestätigen. Er las die Nachricht sofort und antwortete, geben Sie mir eine Sekunde. Ich antwortete, okay, und er las es. Ich wartete im Dunkeln und schaute auf die Fenster des Hauses in der Erwartung, dass ein Licht angehen würde. Ich dachte, das kann nicht die richtige Adresse sein. Ich fragte erneut nach der Adresse und er begann zu tippen. Es dauerte eine Weile, bis er schrieb, ich sehe Sie, Sie sind am richtigen Haus. Das bestätigte im Grunde, dass ich an der richtigen Adresse war, aber es machte die Situation nicht weniger unheimlich. Ich begann, langsam von der Tür zurückzuweichen, nur um nicht direkt vor ihr zu stehen, falls sie geöffnet würde. Aber die Tür öffnete sich nie, egal wie oft ich dem Kunden über die Uber Eats App schrieb. Ich begann zu vermuten, dass dies ein Trick war, um Essen kostenlos zu bekommen. Dann hörte ich eine Stimme aus der Dunkelheit um mich herum. Hier drüben, es war die Stimme eines Mannes. Ich begann, meine Taschenlampe überall hinzuleuchten, um herauszufinden, wer das gesagt hatte. Ich sagte laut, ich lasse das Essen auf der Veranda. Ich wusste nicht, mit wem ich sprach, noch konnte ich ihn sehen. Ich hatte Angst, dass ich angegriffen werden würde, also ging ich langsam zurück zu meinem Auto, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, indem ich rannte. Als ich zu meinem Auto kam, hörte ich das deutliche Zischen von Luft, die aus einem Reifen entwich, ein Geräusch, das ich sofort erkannte. Ich sah nach und bemerkte, dass die beiden Reifen auf der linken Seite des Autos aufgeschlitzt waren und Luft verloren. Ich konnte nur annehmen, dass die beiden Reifen auf der rechten Seite ebenfalls beschädigt waren. Ich stieg ins Auto und schloss die Türen als erstes. Alle vier Reifen zeigten eine Warnung für niedrigen Reifendruck auf dem Armaturenbrett. Panik setzte ein. Ich überlegte, ob ich die Polizei rufen und im Auto warten sollte oder ob ich zum nächsten Haus in der Dunkelheit rennen sollte. Ich war dabei, die zweite Option zu wählen, schaltete die Scheinwerfer aus und wollte gerade aus dem Auto aussteigen, als ich bemerkte, dass jemand draußen an meinem Fenster stand. Ich schrie aus vollem Hals. Und dann bemerkte ich, dass mindestens vier Personen draußen an meinem Auto standen, eine an jedem Fenster. Sie trugen alle Masken, die ihre Gesichter bedeckten. Ich war umzingelt. Einer von ihnen schrie, ich solle aus dem Auto aussteigen. Ich wusste nicht, ob einer von ihnen eine Waffe hatte. Ich wusste auch, dass ich, wenn sie eine hatten, wahrscheinlich erschossen worden wäre, bevor ich mit vier platten Reifen losfahren könnte. Ich schrie durch das Fenster und fragte, ob sie nur vorhatten, mich auszurauben. Einer von ihnen sagte, wenn ich ihnen alles geben würde, was ich bei mir hatte, würden sie mich gehen lassen. Ich stimmte zu und entriegelte die Tür. In dem Moment öffnete der Typ draußen die Tür und zog mich gewaltsam heraus. Ich wurde von mindestens drei der Männer geschlagen und getreten. Sie nahmen alles von mir. Meine Smartwatch, meine Schuhe, meine Brieftasche, mein Handy und sogar ein paar Sachen aus meinem Handschuhfach. Als sie fertig waren, rannten sie in die Dunkelheit davon und ich blieb alleine zurück. Danach verlor ich das Bewusstsein. Das nächste, woran ich mich erinnere, war, dass ich etwa eine halbe Stunde später im Gras neben meinem Auto aufwachte. Sie hatten sogar meine Schlüssel gestohlen. Ich schaffte es, mich aufzuraffen und mich zum nächstgelegenen Licht in der Ferne zu navigieren, ein kleines Haus weiter oben in der Straße. Ich klingelte ein paar Mal, bis jemand antwortete. Durch die geschlossene Tür sagte ich, dass ich verletzt und ausgeraubt worden sei und ein Telefon brauche. Glücklicherweise war die Frau bereit zu helfen und ließ mich die Polizei rufen. Die Polizei kam und ich gab so viele Informationen wie möglich. Mein Auto wurde abgeschleppt und mein Vater kam, um mich nach Hause zu bringen. Die letzte bekannte Position meines Handys war in der Nähe des Vorfalls, aber es war seitdem ausgeschaltet worden. Wahrscheinlich hatten sie es zerstört. Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass die Täter ein Uber Eats-Konto eines Mannes namens Logan benutzt hatten, der angeblich sein Handy und seine Brieftasche verloren hatte. Wer auch immer diese Sachen gefunden hatte, plante den Raub. Das Haus, an dem das Ganze inszeniert wurde, war ein leerstehendes Haus, das zum Verkauf stand. Meine Autoreifen wurden durch die Versicherung abgedeckt, aber alles andere musste ich selbst tragen. Es war eine teure, schmerzhafte, aber auch wertvolle Lektion, in solchen Situationen niemals so naiv zu sein. Ich hörte für einige Monate auf, Lieferungen zu machen und kehrte schließlich zu Tagesschichten zurück. Ich habe früher chinesisches Essen für ein lokales Restaurant geliefert. Damals war ich noch ein Teenager in der Highschool und jeder Job, den ich bekam, war nur für ein Jahr oder zwei. Ich würde sagen, Dieser Job war ziemlich typisch für die meisten ersten Jobs oder Jobs im Einzelhandel und in der Gastronomie, da es einige langsame und langweilige Tage sowie einige stressige und hektische Tage gab. Als Lieferfahrer war ich jedoch immer dankbar, nicht im Laden arbeiten und mich mit Scharen von Kunden auseinandersetzen zu müssen. An diesem Abend begann ich um 18 Uhr mit meiner Schicht. Es war ein Freitag, also arbeitete ich eine späte Schicht von 18 bis 24 Uhr. Sobald ich einstempelte, lieferte ich 2 Stunden lang ununterbrochen Bestellungen aus, ohne eine Pause dazwischen. Gegen 20 Uhr wurden die Bestellungen weniger, aber ich hatte immer noch ein paar auszuliefern, bevor ich meine Mittagspause machen konnte. Ich schnappte mir die 3 verbleibenden Bestellungen und machte mich auf den Weg, sie vor 21 Uhr abzuliefern. Die erste Bestellung war in der Nähe, aber die nächsten beiden waren weiter entfernt. Das ist nicht ungewöhnlich, da unsere Stadt nicht besonders dicht bebaut ist. Ich erreichte das 2. Haus, lieferte das Essen ab und machte mich dann auf den Weg zur letzten Station. Diese lag etwa 10 Minuten von meinem aktuellen Standort entfernt und laut Bestellzettel war sie noch nicht bezahlt. Während der Fahrt dachte ich nur an die Pause, die ich danach machen würde. 3 Stunden ununterbrochen hin und her zu fahren, hatte mich mehr erschöpft als sonst. Ich bog in die Nachbarschaft ein und folgte dem GPS, bis ich in einem hinteren Bereich landete, wo sich die gesamte Atmosphäre plötzlich änderte. Ich fuhr eine schmale Straße mit rissigem Asphalt und Schlaglöchern entlang. An den Seiten sah ich kaum sichtbare kleine Häuser, die von dichten Büschen und ungepflegten Rasenflächen umgeben waren. Als das GPS mir anzeigte, dass ich angekommen war, hielt ich das Auto an, konnte aber kein Haus sehen. Ich schaltete das Fernlicht ein und konnte ganz schwach die Umrisse eines kleinen Hauses erkennen, das ziemlich weit von der Straße entfernt war, auf der ich mich befand. Dann betrachtete ich das Gras, das zum Haus führte, und stellte fest, dass dort tatsächlich eine Einfahrt war, die jedoch von Ranken und hohem Gras überwuchert war. Ich hätte sie nie bemerkt, wenn ich das Haus nicht vorher gesehen hätte. Da ich wusste, dass ich nicht darauf fahren konnte, stellte ich das Auto ab, nahm die Tüte und begann, durch die überwucherte Einfahrt zu gehen. Ich konnte kaum glauben, wie schwer es war, dort entlang zu gehen, und ich konnte mir nicht vorstellen, wie jemand seine Einfahrt so verkommen lassen konnte. Als ich näher kam, konnte ich mehr vom Haus erkennen. Es war sehr klein, fast wie ein Wohnwagen, und in einem Zustand, der zur Einfahrt passte. Ranken wuchsen über die Fenster, und Büsche bedeckten jeden Zentimeter des fast zerfallenen Hauses. Als ich mich der Haustür näherte, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Ich spürte es in meinem Bauch und in meinem Kopf, aber ich war nur ein Teenager mit meinem ersten Job, der Angst hatte, ihn zu verlieren. Also fühlte ich mich verpflichtet, meine Arbeit zu machen, nämlich die Bestellung an diese Adresse zu liefern. Ich schob all meine schlechten Vorahnungen beiseite und klopfte an die Tür. Sofort hörte ich Schritte, die sich der Tür näherten. Sie öffnete sich und eine junge Frau stand dahinter. Zuerst sah sie im schwachen Licht ganz normal aus und ich fühlte eine enorme Erleichterung. Aber es dauerte nur ein paar Sekunden, bis mir klar wurde, dass ihr gepflegtes Aussehen unheimlich fehl am Platz war, angesichts des Zustands des Hauses. Es gab einfach keine Möglichkeit, dass sie so gut gekleidet und gepflegt war und gleichzeitig in einem solchen Haus lebte. Während diese Gedanken durch meinen Kopf rasten, öffnete sie die Fliegengittertür und sagte in einem unheimlich ruhigen Ton: »Kommen Sie rein.« Alles traf mich in diesem Moment und ich stolperte ein paar Schritte zurück und entschied, dass ich sofort weg musste. Ich drehte mich um und nur eine Sekunde, nachdem ich begann zu gehen, hörte ich einen dumpfen Schlag von der Seite des Hauses. Ich schaute hinüber und sah 2 Männer, die hinter dem Haus hervorstürmten und durch die Büsche auf mich zurannten. Ich ließ alles fallen und begann zu rennen. Ich tat alles, um durch das dichte Gras und die Ranken zu kommen, aber kurz bevor ich das Ende der Einfahrt erreichte, stolperte ich und fiel zu Boden. Ich rappelte mich schnell auf, hörte ihre Schritte immer näher kommen und konnte mich nicht einmal umdrehen, während ich direkt zu meinem Auto rannte. Ich startete den Motor und die Männer stoppten sofort und rannten zurück, wo sie herkamen. Mit meinem ganzen Körper, der immer noch vor Adrenalin zitterte, drehte ich das Auto um und fuhr weg. Natürlich informierte ich meinen Chef über das Geschehene und er drängte mich, die Polizei zu rufen und es zu melden. Ich war wirklich erleichtert zu wissen, dass ihm die Bestellung egal war und er sich nur um meine Sicherheit sorgte. Rückblickend wäre es schrecklich gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Die Polizei befragte mich und meinen Chef und führte eine umfassende Untersuchung durch, konnte jedoch niemanden finden. Das Grundstück, auf dem ich war, gehörte tatsächlich dem Staat. und das Schild "Betreten verboten" am Anfang der Straße war herausgerissen und ins hohe Gras geworfen worden. Ihre Absichten sind unbekannt, aber es scheint, dass die offensichtlichste Möglichkeit auch die richtige Antwort ist. Ich hoffe nur, dass niemand sonst durchmachen muss, was ich erlebt habe. Oder falls doch, hoffe ich, dass Sie genauso viel Glück haben, wie ich es hatte, zu entkommen. Es war eine kalte und windige Nacht und ich war draußen bei der Arbeit. Ich habe früher als Teilzeit-Pizzalieferant gearbeitet, als ich gerade die Schule beendet hatte. Ich brauchte dringend Geld und Pizza liefern war eine relativ einfache Arbeit. Zu der Zeit war ich eigentlich recht zufrieden mit dem Geld, das ich verdiente. Es war zwar nicht viel, aber es reichte völlig aus, da ich noch bei meinen Eltern wohnte und nur meine Handyrechnung bezahlen musste. Jedenfalls wurde es spät und dies sollte wahrscheinlich meine letzte Lieferung für die Nacht sein, je nachdem, wie schnell ich sie erledigen konnte. Als ich am Haus ankam, ging ich die Vordertreppe hinauf und klopfte an die Tür. Es gab zunächst nichts Ungewöhnliches, die Haupttür stand weit offen und auch die Fliegengittertür war leicht geöffnet. Ich wartete etwa eine Minute und klopfte dann erneut höflich, diesmal etwas lauter. Ich wollte sicherstellen, dass sie mich diesmal hörten. Ich hörte Musik im Hintergrund, also dachte ich, dass sie mich wahrscheinlich einfach nicht gehört hatten. Ich wartete noch eine Minute, aber niemand kam zur Tür. Ich klopfte noch zwei weitere Male, jeweils mit einer Minute dazwischen, und bekam immer noch keine Antwort. Ich war schockiert, da das nicht häufig vorkam. Normalerweise war der Kunde weniger als eine Minute nach meinem Klopfen an der Tür. Gerade als ich zum letzten Mal klopfen wollte, bemerkte ich ein Blatt Papier, das zwischen die Tür geklemmt war. Ich beschloss, es herauszunehmen und zu lesen. Auf dem Papier stand: "Bitte liefern Sie die Pizza an die Hintertür und klopfen Sie laut und fest an", mit einem Smiley-Gesicht darauf. Sofort kam mir das seltsam vor, aber ich redete mir ein, dass ich überreagierte. Ich war kurz davor, die Pizza einfach auf die Veranda zu stellen, wollte aber nicht, dass sie sich beim Laden über kalte Pizza beschwerten. Na gut, ich mache es, dachte ich. Ich hatte mittlerweile fast 10 Minuten gewartet und wurde langsam wirklich genervt. Als ich um das Haus herumging und mich der Hintertür näherte, wurde die Musik immer lauter und ich bemerkte ein kleines Lagerfeuer draußen. Allerdings war niemand draußen. Ich ging langsam die Hintertreppe hinauf und klopfte, wie auf dem Papier beschrieben, fest an die Tür. Ich wartete darauf, dass jemand öffnete, wurde aber zunehmend ungeduldiger. Ich war kurz davor, die Pizza auf die Terrasse zu stellen und zu verschwinden, als ich plötzlich ein lautes Geräusch im Haus hörte. Kurz darauf hörte ich Schreie von einer Frau und einem Mann. Es klang, als würden sie heftig streiten, und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wartete ein paar Minuten, und das Schreien wurde nur noch schlimmer. Es klang wirklich, als würde jemand verletzt werden. Höchstwahrscheinlich wurde die Frau vom Mann körperlich angegriffen. Gerade als ich die Polizei rufen wollte, kam der Mann zur Hintertür und nahm die Pizza von mir entgegen. Er entschuldigte sich bei mir und sagte, dass es ihm leid tat, dass ich warten musste. Ich sagte ihm, dass es kein Problem sei und fragte, ob alles in Ordnung sei. Er versuchte sein Bestes, normal zu wirken, aber an seinem Verhalten und dem, was ich kurz zuvor gehört hatte, wusste ich, dass er mich anlog. "Hören Sie, hier sind $50. Nehmen Sie das Geld und gehen Sie. Was hier passiert, geht Sie nichts an." Als ich in meinem Auto saß, kam plötzlich die Frau aus dem Haus gestürmt und rannte in meine Richtung. Sie bat verzweifelt um Hilfe. Sie war so schlimm zugerichtet, dass man es kaum glauben konnte. Ihre Augen waren so geschwollen, dass man ihr linkes Auge fast gar nicht sehen konnte. Sie weinte, hatte überall blaue Flecken und blutete aus der Nase und am Bauch. Sie erzählte mir, dass er ihr in den Bauch geschnitten und sie mit einer Waffe bedroht hatte. Sie sagte, sie habe es geschafft, ihm zu entkommen, indem sie ihn mit einem Hammer auf den Kopf schlug. Dann rannte sie auf die andere Seite meines Autos, stieg auf den Beifahrersitz und sagte mir, ich solle losfahren. Sie war außer sich, schrie und sagte, dass wir wegfahren müssten, bevor er herauskam und uns beide umbrachte. Sie flehte und schrie buchstäblich, dass ich ihr helfen sollte, dort wegzukommen. Also fuhren wir los, und sie rief mit meinem Handy die Polizei. Ich brachte sie zu meiner Arbeitsstelle und mein Chef war sehr verständnisvoll, nachdem ich ihm die Situation erklärt hatte. Ich kündigte jedoch am nächsten Tag, da das Ganze einfach zu viel für mich war. Ich dachte, es wäre besser, nach einem anderen Job zu suchen. Etwas, das sicherer wäre, verstehen Sie? Die Frau, die ich gerettet hatte, Angela, rief, wie gesagt, die Polizei mit meinem Handy an, sobald sie im Auto war. Als die Polizei ankam, war Tom tot. Der Mann hatte sich selbst in den Kopf geschossen. Tom hatte Angela jahrelang missbraucht und sie hatte keinen Weg, ihm zu entkommen. Sie hatte kein Handy, keine Freunde in der Gegend und er hatte in den letzten 2 Jahren die vollständige Kontrolle über sie. Offenbar war sie schwanger und Tom wollte noch kein Vater sein. Das war der Grund für den Streit. Er hatte definitiv versucht, das Baby zu töten, aber ohne Erfolg. Angela und ich sind heute gute Freunde und haben uns auf Facebook verbunden. Ich habe sie kürzlich kontaktiert, um zu fragen, wie es ihr geht. Sie sagte, sie könnte nicht glücklicher sein. Sie ist jetzt in einer neuen Beziehung mit jemandem, der sie wirklich liebt und sich um sie kümmert. Sie hat mir sogar einige Bilder von sich und ihrer Tochter geschickt und sie scheinen jetzt in einer viel besseren Lage zu sein. Das macht mich glücklich. Ich habe mich 2021 bei Uber Eats angemeldet, als es wirklich an Beliebtheit gewann. Ich hatte gerade meinen vorherigen Job verloren und es schien fast unmöglich, schnell eine neue Stelle zu finden. Also war das ein gewisses Risiko, von dem ich hoffte, dass es sich auszahlen würde. Ein paar Monate später hatte ich mich gut eingelebt und es machte mir genug Spaß und brachte genug Geld ein, um weiterzumachen. Diese Geschichte ereignete sich etwa 1 Jahr, nachdem ich angefangen hatte. Ich hatte mir angewöhnt, spät aufzustehen und bis spät in die Nacht wach zu bleiben. Daher fing ich oft erst gegen Abend an zu arbeiten. Gegen 23 Uhr hatte ich noch nicht genug verdient, um den Abend zufrieden abzuschließen, also machte ich weiter und nahm fast jede Bestellung an, die reinkam. Um 1 Uhr nachts erhielt ich eine Bestellung, die interessant war, eine Lebensmittelbestellung von einer 24-Stunden-7-Eleven-Tankstelle. Ich nahm die Bestellung trotzdem an, obwohl es mir seltsam vorkam, dass jemand mitten in der Nacht Lebensmittel von einer Tankstelle brauchte. Ich fuhr hin, parkte an der fast leeren Tankstelle und ging in den Laden. Der einzige Mensch dort war ein freundlicher älterer Mann, der an der Kasse arbeitete. Ich nahm die Tüte von ihm entgegen und holte mir auch einen Kaffee für unterwegs. Dann stieg ich wieder in mein Auto. Ich machte es mir bequem und fuhr los, um die Bestellung zu liefern. Doch nur einen Moment, nachdem ich auf die Hauptstraße abgebogen war, bemerkte ich die Scheinwerfer eines Autos direkt hinter mir. Es war sehr spät und fast keine Autos waren unterwegs. Daher war ich mir sicher, dass ich sie vorher nicht bemerkt hatte. Nach einigem Überlegen dachte ich, sie müssten ebenfalls an der Tankstelle gewesen sein, vielleicht an der Seite des Gebäudes geparkt und wären losgefahren, als ich abfuhr. Ich fuhr eine Weile auf derselben Straße weiter, bis ich an den Stadtrand kam. Plötzlich fühlte sich mein Auto seltsam an. Es war viel holpriger als sonst und von der rechten Seite kam ein lautes, kratzendes Geräusch. Nach einer Minute wurde das Problem so schlimm, dass ich am Straßenrand anhalten musste, bevor das Auto auf der Straße zusammenbrach. Ich parkte am Randstreifen, mit Wäldern auf beiden Seiten, aber im Rückspiegel sah ich die Scheinwerfer desselben Autos, das langsamer wurde und direkt hinter mir anhielt. Unsicher, was los war, stieg ich schnell aus, um nachzusehen, was das Problem war. Ich wusste nicht, ob das Auto hinter mir helfen wollte oder etwas anderes im Sinn hatte, aber ich wusste, dass ich nirgendwo hinfahren konnte, bevor ich es herausfand. Ich lief um das Auto herum und bemerkte schnell das Problem. Mein rechter Reifen war komplett platt. Das war verrückt, denn ich war über nichts drüber gefahren und normalerweise passieren platte Reifen allmählich, nicht so plötzlich. Als ich genauer hinsah, bemerkte ich einen Riss an der Seite des Reifens, der nicht natürlich aussah. Dann hörte ich die Tür des Autos hinter mir aufgehen. Ein Mann stieg aus und winkte mir zu. »Mir geht's gut, danke«, rief ich in der Hoffnung, dass er einfach wegfahren würde, bevor er näher kam. Aber der Mann ging weiter auf mich zu. Als er etwa 3 Meter entfernt war, konnte ich ihn deutlicher sehen. Er war älter, mit langen grauen und schwarzen Haaren und einem buschigen, ungepflegten Bart. Er trug einfache Kleidung, Jeans und einen Kapuzenpullover, die jedoch mit Flecken und Schmutz bedeckt waren. Er kam neben mein Auto und fragte, ob er mir helfen könne, während er breit grinste. Ich wiederholte, dass ich in Ordnung sei, aber er lachte nur und schaute von meinem Reifen zu mir. Ein paar Sekunden peinlicher Stille vergingen, während er sein Lächeln beibehielt, bevor ich log und sagte, dass ein Freund unterwegs sei, um mich abzuholen. Nachdem ich seine Hilfe 3-mal abgelehnt hatte, verblasste sein Lächeln allmählich zu einem neutralen Gesichtsausdruck. Er drehte seinen Körper in Richtung seines Autos und schaute auf eine unnatürliche Weise umher. In diesem Moment durchfuhr mich ein Adrenalinstoß, der mir sagte, ich müsse von diesem Mann wegkommen. Ich hatte nur eine Möglichkeit. Ich rannte von der Straße in den dunklen Wald. Ich hörte, wie der Mann mir in die pechschwarzen Bäume folgte. Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis ich ihn abhängte. Danach ging ich nicht weit, blieb jedoch in Sichtweite der Scheinwerfer und konnte die Silhouette des Mannes erkennen, der sich um die Autos bewegte. Ein paar Minuten später stieg er in sein Auto und fuhr weg. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich genug Zeit, um zu erkennen, dass dies alles eine Falle gewesen war, die mit der Uber Eats Bestellung begonnen hatte. Der Mann hatte mich von der Tankstelle verfolgt, wo er vermutlich meinen Reifen aufgeschlitzt hatte. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach sein würde, ihn zu fassen. Sein voller Name und alle Informationen auf der App stellten sich als echt heraus. Ich schätze, er hatte nicht gedacht, dass wir alles auf die Uber Eats Bestellung zurückführen würden. Das gesagt, die Strafe war nicht sehr hart, weil er mir nichts angetan hatte. Er hatte nur ein paar Dinge aus meinem Auto gestohlen. Aber ich bin mir sicher, dass ich, wenn ich auf der Straße geblieben wäre, jetzt nicht mehr hier wäre, um diese Geschichte zu erzählen. Ich arbeitete als Pizzalieferant in meiner örtlichen Pizzeria für eine ziemlich lange Zeit in meinen späten Teenagerjahren. Es war fast 23 Uhr und mein Manager fragte mich, ob ich noch eine letzte Lieferung für die Nacht machen könnte. Normalerweise lieferten wir keine Pizzen nach 22.30 Uhr aus. Es war jedoch ein Samstagabend und wir hatten viel mehr zu tun als gewöhnlich, also stimmte ich zu. Schließlich hätte ich ihm nicht Nein sagen können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Ich stieg in meinen alten, ramponierten 2008er Pontiac Grand Prix, schaltete Musik ein, um wach zu bleiben, und war wirklich müde. Ich war einfach nur bereit, nach Hause zu gehen. Ich wohne in einer kleinen Stadt, also kannte ich die Gegend sehr gut, wie meine Westentasche. Ironischerweise hatte ich jedoch nie zuvor in diesem Bereich geliefert. Es war ein paar Meilen außerhalb der Stadt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es technisch gesehen ein anderes Zuständigkeitsgebiet war, oder zumindest eine ganz andere Gemeinde. Als ich mich dem Haus näherte, wurde mir klar, wie unbekannt mir die Gegend war, aber das störte mich nicht weiter. Als ich ankam, sagte mir mein GPS, dass ich mein Ziel erreicht hatte, aber ich war immer noch etwa eine Viertelmeile vom Haus entfernt. Ich war wirklich verwirrt, also fuhr ich weiter, bis ich das nächste Haus sah. Ich war buchstäblich mitten im Nirgendwo, also dachte ich, es sei nur ein GPS-Fehler oder so etwas. Wie gesagt, ich hielt am nächsten Haus an und hoffte, dass es die richtige Adresse war. Ich bog in die Einfahrt ein, aber die Einfahrt war super lang und ich wollte nicht bis zum Haus hinauffahren, nur um festzustellen, dass es jemand Fremdes war, der keine Pizza bestellt hatte. Also stieg ich aus meinem Auto und schaute nach, ob es eine Adresse im Briefkasten gab, und tatsächlich war da eine. Es war definitiv die Adresse, die ich in meinem GPS hatte, was mich sehr erleichterte. Ich ging langsam die Einfahrt hinauf und aus irgendeinem Grund parkte ich mein Auto etwa auf halber Strecke. Den Rest des Weges zum Haus ging ich zu Fuß. Ich klopfte an die Tür und wartete ein paar Minuten, aber niemand öffnete. Ich klopfte erneut und wartete, aber es kam immer noch keine Antwort. Ich war verärgert, weil ich dachte, dass ich meine Zeit umsonst verschwendet hatte. Mein Job hing schließlich stark von Trinkgeldern ab. Ich stellte die Pizza auf die Veranda und begann, zu meinem Auto zurückzugehen. Ich beschleunigte meinen Schritt ein wenig, weil es auf ihrem Grundstück wirklich dunkel war und sie keine Außenbeleuchtung anhatten, also hatte ich keinerlei Lichtquelle. Bevor ich mein Auto erreichte, hörte ich plötzlich Schritte, die vom hinteren Teil des Hauses zu kommen schienen. Ich konnte das Rascheln der Blätter und das Knacken der Äste bei jedem ihrer Schritte hören. Ich wusste nicht, wer oder was es war, aber ich wollte wirklich nicht lange genug bleiben, um es herauszufinden. Ich stieg in mein Auto, startete es und begann langsam rückwärts zu fahren. Es gab nicht wirklich genug Platz, um zu wenden, es sei denn, ich wäre bis ganz nach oben zur Einfahrt gefahren und hätte dort gewendet. Und das wollte ich auf keinen Fall tun. Während ich zurücksetzte, war ich zu sehr damit beschäftigt, hinter mich zu schauen, um sicherzustellen, dass ich die Einfahrt entlang fuhr. Als ich meinen Kopf wieder nach vorne drehte, stand plötzlich ein Mann mit einer Wolfsmaske vor mir und rannte auf mich zu. Ich trat sofort aufs Gas, da er ziemlich schnell lief und ich nicht wollte, dass er mich einholte. Die Einfahrt hatte eine ziemlich scharfe Kurve und ich rutschte ein wenig von der Schotterstraße ab. Ich rammte den Briefkasten und wäre fast in den Graben gefahren. Der Mann holte mich ein und versuchte, die Beifahrertür zu öffnen, aber ich hatte sie zum Glück abgeschlossen, bevor er sie öffnen konnte. Dann fuhr ich davon. Ich fuhr zurück zur Pizzeria, während ich versuchte herauszufinden, was ich tun sollte und ob ich die Polizei rufen sollte oder nicht. Ich entschied mich dagegen. Ich erzählte auch niemandem bei der Arbeit, was passiert war. Ich hatte Angst, dass sie mir nicht glauben würden und mein Chef denken würde, ich hätte mir die Geschichte ausgedacht, um zu vertuschen, dass ich ihren Briefkasten umgefahren hatte und komplett umgestoßen hatte. Das Seltsamste an dieser Geschichte ist, dass ich danach nie wieder etwas davon gehört habe. Ich dachte, jemand würde im Restaurant anrufen und sich über mich beschweren, weil ich den Briefkasten beschädigt hatte. Aber je mehr Zeit verging, desto mehr wurde mir klar, dass ich nicht glaube, dass der Mann mit der Wolfsmaske dort wohnte. Ich hatte das Gefühl, dass das Haus entweder leer stand, zwangsversteigert wurde oder die Leute, die dort lebten, einfach nicht zu Hause waren. Wie auch immer, ich bin mir zu fast 100% sicher, dass der Mann mit der Wolfsmaske die Pizza nicht bestellt hatte, um sie zu essen. Ich denke, er hatte einen viel düstereren Plan. Ich habe früher für Domino's gearbeitet, vor einigen Jahren, als ich 18 war. Eines Nachts war ich unterwegs, um Bestellungen auszuliefern, und ich hatte endlich das letzte Haus für die Nacht erreicht. Ich war bereit, den Abend hinter mich zu bringen, da es schon spät war und ich am nächsten Morgen Schule hatte. Das Haus war nur ein paar Meilen von der Stadt entfernt und vielleicht 6 oder 7 Meilen von der Domino's-Filiale, in der ich arbeitete. Doch die Gegend, in der sich das Grundstück befand, und die Atmosphäre drumherum ließen mich fühlen, als wäre ich irgendwo in der Wildnis. Als ich in die Einfahrt einbog, lief mir sofort ein Schauer über den Rücken. Ich hatte ein dysphorisches Gefühl in meiner Brust, eine unangenehme Beklemmung. Ich erinnere mich, dass ich mich sehr unwohl fühlte. Die Einfahrt war eine sehr lange und schmale Kiesauffahrt, die sich wahrscheinlich über eine Viertelmeile erstreckte. Vom Ende der Auffahrt aus sah sie wie ein schwarzes Loch aus, bevor ich einbog. Auf beiden Seiten der Auffahrt gab es Unmengen von Bäumen und die Baumreihe stand höchstens 5 Fuß von der Einfahrt entfernt, was das Ganze noch unheimlicher und dunkler machte. Ich saß für einen kurzen Moment am Ende der Einfahrt und versuchte, mich zu sammeln. Denn um ehrlich zu sein, war die Situation schlichtweg gruselig und ich war verängstigt. Es half auch nicht, dass es fast 22 Uhr war und ich immer wieder etwas vor mir in den Bäumen hörte. Ich dachte mir, dass es wahrscheinlich nur irgendein Tier war, aber dennoch war die Situation für mich unangenehm. Ich hörte auch einen Uhu rufen. Es ist schwer zu erklären, wie ich mich fühlte. Ich hatte einfach ein so schlechtes Gefühl bezüglich der ganzen Situation, die vor mir lag. Aber ich musste die Pizza ausliefern. Daran gab es keinen Zweifel. Wenn ich mit der Pizza zurückgegangen wäre und mein Chef herausgefunden hätte, dass ich sie aus Angst nicht ausgeliefert habe, hätte er mich zweifellos gefeuert. Also erinnerte ich mich daran, dass ich nur überreagiere und dass alles gut werden würde. Alles, was ich tun musste, war, die Pizza auf die Veranda zu legen, da der Kunde sie bereits online bezahlt hatte, einschließlich Trinkgeld. Während ich mich vorsichtig die Auffahrt hinunterarbeitete und dem Haus näher kam, sah ich einen Mann auf der Veranda sitzen und eine Zigarette rauchen. Das einzige Licht, das ich vom Haus sehen konnte, kam von der Verandalampe und der Mann saß direkt darunter. Er nahm den letzten Zug von seiner Zigarette und begann, zu mir hinüberzugehen. Als ich gerade sein Essen und die Getränke zusammensuchte, war er schon an meinem Auto angekommen, als ich ausstieg. »Hallo, Sir, wie geht es Ihnen?« »Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte«, sagte ich. Dann starrte mich der Mann an, für das, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte, mit einem sehr verärgerten Ausdruck im Gesicht. Er fragte mich, warum ich 5 Minuten am Ende seiner Auffahrt gesessen hätte, und ich stammelte etwas, da er mich völlig überrumpelt hatte. In diesem Moment stand er direkt vor mir und riss mir die Pizza aus den Händen. Dann begann er sich darüber zu beschweren, dass die Pizza kalt sei. Ich war verwirrt, woher er wusste, dass ich ein paar Minuten am Ende der Auffahrt gestanden hatte, da er mich unmöglich von der Veranda aus gesehen haben konnte. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, könnte er mich gehört oder Kameras gehabt haben, die sein Grundstück überwachten. Aber in diesem Moment dachte ich schnell nach und wollte den Kunden nicht weiter verärgern. Ich wollte einfach nur weg. Ich sagte ihm, dass ich keine Ahnung hatte, wovon er sprach. Der Ausdruck in seinem Gesicht wurde noch verärgerter, und er sagte mir, dass er Lügner hasst. Dann bemerkte ich jemanden, der aus dem Haus kam und in unsere Richtung ging, und zwei andere, die von der Rückseite des Hauses ebenfalls auf uns zukamen. Mein Adrenalin schoss auf 1000, und in diesem Moment war es entweder Kämpfen oder Flucht. Ich wusste, dass etwas Schlimmes passieren würde, wenn ich nicht wegkam. Ich ließ den Rest des Essens und die 2-Liter-Flasche, die er bestellt hatte, fallen und rannte zur Fahrertür, um schnell wegzufahren. Doch sobald ich die Autotür öffnete, packte einer der Männer meinen Kopf und schlug ihn gegen die Fensterscheibe, wodurch ich zu Boden fiel. Der Mann zwang mich, ihm meine Geldbörse und mein Handy zu übergeben. Sie sagten mir, ich solle verschwinden und dass sie kommen würden, wenn ich jemanden wie die Polizei davon erzählte. Sie hatten meinen Ausweis und wussten, wo ich wohnte. Das war ein Risiko, das ich nicht eingehen wollte. Zum Glück hatte ich nur etwa 70 Dollar in meiner Geldbörse. Der Rest meines Geldes war auf meinem Bankkonto. Sobald ich nach Hause kam, fragte ich meine Freundin, ob ich ihr Telefon ausleihen könnte. Ich rief die 24/7-Hotline an, um alle meine Karten zu sperren und sie als gestohlen zu melden, damit sie keinen Zugriff auf mein Geld hatten. Ich bekam einen neuen Ausweis und alles war in Ordnung. Für alle, die dies lesen und nachts Lieferungen fahren, bitte bleibt sicher und hört auf euer Bauchgefühl, egal was passiert. Es könnte euer Leben retten. Ich bin gerade von meinem Pizza-Lieferjob in einer kleinen Stadt in North Carolina nach Hause gekommen und mein Herz rast immer noch von dem, was ich heute Abend gesehen habe. Ich habe den Job vor ein paar Tagen angefangen und das war meine erste Nachtschicht. Aber ich hoffe wirklich, dass es die letzte war. Es war kurz nach 21 Uhr und ich hatte gerade eine Bestellung ausgeliefert. Als ich auf meinem Roller zurück zum Laden fuhr, bemerkte ich etwas Seltsames in der Ferne. Ich sah jemanden oder etwas auf einem Fahrrad in meine Richtung fahren. Die Straße war leer und die einzige Beleuchtung kam von meinem Rollerscheinwerfer. Es sah größtenteils wie eine Person aus, aber sie trug eine dieser einfachen Plastik-Halloween-Masken, die man in jedem Laden leicht finden kann. Die Maske hatte eine wellenförmige Linie, die von der oberen linken Ecke zur unteren rechten Ecke verlief, und sie teilte die Maske in 2 Farben, lila auf der einen Seite und orange auf der anderen. Die Maske bedeckte das gesamte Gesicht und ich konnte nicht einmal die Augen sehen. Es war so dunkel, dass ich kaum mehr erkennen konnte. Die Kleidung der Gestalt war komplett schwarz und verschmolz mit der Nacht. Ich versuchte, mich zu konzentrieren, aber je mehr ich hinsah, desto unheimlicher wurde es. Irgendetwas daran schien einfach nicht richtig zu sein. Aus der Oberseite der Maske ragte etwas heraus, das Haare sein könnten, aber es wirkte auf mich viel zu seltsam. Das Haar ragte mindestens einen Fuß, etwa 30 Zentimeter in die Höhe, und schwankte, während es sich bewegte. Die beste Beschreibung, die mir einfällt, ist, dass es wie eine seltsame Pflanze aussah, wie ein Bündel verdrehter Äste und Ranken, die sich ineinander verschlungen hatten und aus dem Kopf der Gestalt sprossen, fast so, als ob es lebendig wäre. Es fuhr auf dem Hinterrad, das Vorderrad des Fahrrads war hoch in die Luft gehoben, während es die gesamte Straße entlang in meine Richtung kam. Irgendwie hielt es das Gleichgewicht perfekt, als wäre es mühelos, was es noch unheimlicher machte. Was mir endgültig klar machte, dass dieses Wesen nicht menschlich war, war das Gefühl, dass es ausstrahlte. Ich konnte nicht aufhören, es anzustarren, nicht einmal für eine Sekunde. Es zog meine Augen an, als ob ich dazu gezwungen wäre, es anzusehen. Und je länger ich hinsah, desto mehr Angst bekam ich. Ich wollte gerade abbiegen, als ich sah, wie es auf mich zukam. Sobald ich die Kurve nahm und kaum noch klar denken konnte, verschwand die Gestalt plötzlich. Ich warf einen Blick zurück auf die Straße, aus der ich gerade gekommen war, aber sie war komplett leer. Ich war immer noch völlig aufgewühlt, atmete schwer, aber ich wusste, dass ich zurück zum Laden musste. Ich bog leicht nach links auf die lange Allee ab, in der mein Laden liegt, und da war es wieder. Diesmal fuhr es erneut in meine Richtung und machte dabei einen Wheelie. Es begann auf meiner rechten Seite, aber dann bewegte es sich um mich herum und landete schließlich auf meiner linken Seite, während ich auf den Laden zufuhr. Ich drückte meinen Roller so weit ich konnte, um schneller zu werden, aber egal wie sehr ich es versuchte, es blieb direkt neben mir. Plötzlich, ohne Vorwarnung, sprang es vom Fahrrad auf den Gehweg. Es landete geschmeidig und griff nach dem Fahrrad, als wäre es das Einfachste auf der Welt. Ich atmete tief durch und ging in den Laden, versuchte wachsam zu bleiben, obwohl ich völlig verängstigt war. Meine Kollegen waren alle da und schienen völlig normal, aber der Laden war leer ohne Kunden. Ich rieb mir ein paar Minuten lang das Gesicht vor einem Ventilator, um mich zu beruhigen und griff dann nach meiner nächsten Lieferung. Als ich nach draußen ging, war das Fahrrad weg, obwohl ich niemanden gesehen hatte, der es bewegt hatte. Ich beendete meine Schicht gegen 22 Uhr und sah die seltsame Gestalt auf dem Heimweg nicht mehr. Dennoch war ich extrem paranoid bei jeder Kurve und Kreuzung. Ich hatte Angst, dass es irgendwo auf mich warten würde. Immer wieder sah ich es vor meinem inneren Auge. Eine Vision, in der es auf einer Brücke stand, lenkte mich so sehr ab, dass ich fast in einen Bach gefahren wäre. Jetzt, wo ich zu Hause bin, hoffe ich, dass ich in Sicherheit bin, aber ich bin immer noch sehr angespannt. Ich habe in meinen 20 Jahren schon viel gesehen, aber noch nie etwas wie das. Letzten Monat, als ich 16 wurde, machten meine Familie und ich zusammen mit meinen Freundinnen Ashley und Sarah eine Reise nach Toronto. Dort übernachteten wir in einem Hotel, gingen schwimmen und besuchten das Einkaufszentrum. Wie du dir vorstellen kannst, hatten wir viel Spaß. Am Abend, nachdem wir vom Einkaufszentrum zurückgekommen waren, gingen wir auf unsere Hotelzimmer, duschten und entspannten uns einfach. Gegen 23 Uhr, als mir ziemlich langweilig war, klopfte ich an die Tür, die das Hotelzimmer meiner Freundinnen von dem meiner Mutter, meines Vaters und meines Bruders trennte. Ich fragte meine Mutter, ob wir, meine Freundinnen und ich, durch den Kensington Market spazieren gehen könnten, weil wir nichts zu tun hatten. Sie stimmte zu. Gerade als wir losgehen wollten, fragte mein kleiner Bruder, ob er auch mitkommen könne, weil ihm ebenfalls langweilig war. Ich sagte, okay. Und meine Eltern kamen schließlich auch mit, weil sie auf meinen Bruder aufpassen mussten. Meine Eltern und mein Bruder gingen etwas voraus, während wir Mädchen ein paar Schritte hinter ihnen liefen, lachten und redeten. Irgendwann bekam ich Hunger und sagte meinen Eltern, dass wir etwas essen wollten. Wir gingen weiter, bis wir ein großes Gebäude mit vielen Restaurants und Fastfood-Läden fanden. Es hatte zwei Etagen. In der Mitte gab es eine große Rolltreppe, die nach oben führte. Meine Eltern gingen zu McDonald's und setzten sich an einen Tisch, der weit von uns entfernt war. Meine Freundin Sarah hatte keinen großen Hunger, also suchte sie uns einen Tisch, während Ashley und ich zum Eisladen gingen, um uns etwas zu holen. Während wir warteten, bemerkten wir eine Gruppe von drei Männern, die an einem Tisch in der Nähe des Eisladens saßen. Ich sah, wie sie uns anschauten und miteinander flüsterten. Dann kamen zwei von ihnen hinter uns in die Schlange für Eis. Einer der Männer sagte, »Hey, ich war noch nie hier. Welche Eissorte würdet ihr mir empfehlen?« Der Typ sah wirklich unheimlich aus. Er war ein großer Jamaikaner, der Ende 20 oder Anfang 30 zu sein schien. Er war schlampig gekleidet und unterhielt sich plötzlich mit meiner Freundin, die damals erst 15 war. Während er mit ihr sprach, drehte er den Deckel auf eine seltsame kleine Flasche. Ashley ist sehr freundlich, daher dachte sie sich nicht viel dabei und unterhielt sich einfach nett mit ihm. Dann kam der andere Mann, der mit ihm zusammen war, zu mir. Ich hatte schon ein ungutes Gefühl wegen seines Freundes, also wollte ich nicht mit ihm reden. Er trug einen weißen Trenchcoat und einen Hut. Dann sagte er zu mir, »Wow, du siehst wirklich anders aus. Was ist deine Herkunft?« Das möchte ich wissen. Ich wollte gerade gehen, weil mich die ganze Situation wirklich beängstigte, als der andere Typ, der mit Ashley gesprochen hatte, zu mir kam und sagte, »Hey, ich habe den Snapchat-Kontakt deiner Freundin bekommen. Könnte ich auch deinen haben?« Die beiden Männer schauten zu Sarah, die am Tisch saß, und winkten ihr zu. Sarah sah das, stand auf und kam zu uns, um uns aus der Situation zu holen. Genau in dem Moment gingen meine Eltern zu ihr und sagten, dass sie zurück ins Hotelzimmer gingen und wir alleine nachkommen könnten, da das Hotel nur etwa 10 Minuten entfernt war. Sarah stimmte zu und meine Eltern und mein Bruder fuhren mit der Rolltreppe nach oben. Sarah kam dann zu uns und fragte, »Ist alles in Ordnung?« »Ja, alles gut«, antworteten wir. Ashley, Sarah und ich gingen zurück zu unserem Tisch. Ich wollte nicht länger dort bleiben und sagte den Mädchen, dass wir gehen sollten, weil ich mich wirklich unwohl fühlte. Also gingen wir Richtung Rolltreppe, doch dann bemerkten wir, dass dieselben beiden Männer aus dem Eisladen uns folgten. Meine Eltern waren weg und es waren nur wir drei 16-jährigen Mädchen in diesem leeren Gebäude, weil es schon so spät war. Wir kamen zurück zu unseren Hotelzimmern und meine Freundin Ashley begann zu weinen, weil ihr klar wurde, was gerade passiert war. Sarah und ich versuchten, sie zu beruhigen. Ich fragte, hat einer dieser Typen nach deiner Nummer oder Snapchat gefragt? Aber als sie es tat, zeigte Snapchat, dass einer der Männer direkt neben ihrem Standort war, was bedeutete, dass er sich gerade in der Nähe unseres Hotels aufhielt. Sie schaltete die Standortfunktion sofort aus und blockierte ihn. An diesem Abend passierte zum Glück nichts weiter, aber wer weiß, was hätte passieren können, wenn wir allein gewesen wären. Also an alle, die das hier lesen, bitte seid da draußen vorsichtig. Mein Mitbewohner, ein Mann und ich, eine Frau, lebten in einem kleinen Doppelhaus weniger als einen Block von der Universität entfernt. Unsere Straße war immer belebt mit Autos und Menschen, die zu Fuß zur und von der Uni gingen, Tag und Nacht. Obwohl die Stadt klein ist, wird die Gegend, in der wir leben, einschließlich der Universität, oft als der schlechte Teil der Stadt betrachtet, wahrscheinlich weil sie älter ist und eher bescheidene Häuser hat. Es gab ein paar Obdachlose in der Gegend, aber ich kannte die meisten von ihnen, da ich früher in einem Fastfood-Restaurant arbeitete und war daher mit den Leuten vertraut, die in der Stadt als zwielichtig galten. Vor diesem Vorfall hatte ich mich in den 6 Jahren, in denen ich dort lebte, nie unsicher gefühlt. Ich ging oft zu Fuß zur Arbeit und zur Schule, da ich kein Auto hatte und große Angst vor dem Fahren habe. Vor etwa 9 oder 10 Monaten saß ich gegen 22 Uhr im Wohnzimmer, entspannte mich und schaute fern. Mein Mitbewohner war in seinem Zimmer und spielte wie üblich abends Videospiele. Ich hatte mir früher am Abend Pizza bestellt, aber als sie geliefert wurde, fehlte ein Teil meiner Bestellung. Also rief ich die Pizzeria an, um nach den fehlenden Artikeln zu fragen, und sie entschuldigten sich und sagten, dass bald jemand kommen würde, um den Rest meiner Bestellung zu liefern. Während ich im Wohnzimmer saß, klopfte jemand sehr laut an meine Tür. Ich erschrak, dachte aber, es sei der Pizzalieferant, da ich ihn erwartete. Also ging ich, um die Tür zu öffnen. Ich sollte vielleicht auch erwähnen, dass es keinen Türspion gab und ich von meinem Wohnzimmerfenster aus nicht sehen konnte, wer draußen war, so dass ich die Tür öffnen musste, um nachzusehen. Als ich die Tür öffnete, stand ein mittelalter Mann, den ich nicht erkannte, auf meiner Veranda. Er trug eine große aufgeblasene Jacke, eine schwarze Mütze und schwere Stiefel. Es war dunkel, so dass ich sein Gesicht nicht klar erkennen konnte, und ich war sehr schockiert und verwirrt. Ich sagte sie hallo. Ich erklärte ihm, was passiert war, und er ging nach draußen, um nachzusehen, aber der Mann war vollständig verschwunden. Es waren weniger als 5 Minuten vergangen, seit ich die Tür geschlossen hatte und meinen Mitbewohner geholt hatte, also musste der Mann entweder sehr schnell weggelaufen oder in ein Auto gestiegen sein. Ich fühlte mich ein wenig verrückt, weil ich die Einzige war, die ihn gesehen hatte und mein Mitbewohner ihn überhaupt nicht gesehen hatte. Er sagte mir, dass ich nachts nicht die Tür öffnen sollte, es sei denn, ich wüsste, wer es war. Ich war nach diesem Vorfall ziemlich erschüttert, also rief ich weinend meinen Freund an und erzählte ihm, was passiert war. Er kam vorbei, um sicherzugehen, dass es mir gut ging. Die Dinge kehrten wieder zur Normalität zurück, aber ich war nachts immer sehr vorsichtig, weil ich nicht wollte, dass so etwas noch einmal passierte. Springen wir nun in den Februar. Es war etwa 20 Uhr und ich saß wieder im Wohnzimmer und schaute fern. Vielleicht wartete ich erneut auf eine Essenslieferung, aber ich erinnere mich nicht mehr genau. Da klopfte erneut jemand laut an meine Tür. Ich erschrak, aber ich ging, um die Tür zu öffnen. Als ich die Tür öffnete, war ich mir fast sicher, dass es derselbe Mann wie beim ersten Mal war. Er trug dieselben Kleider. Er begann wieder zu fragen, ob mein Mann zu Hause sei, und ich schlug ihm schnell die Tür vor der Nase zu, verriegelte sie und holte meinen Mitbewohner. Als mein Mitbewohner nach draußen ging, war der Mann wieder verschwunden. Zu diesem Zeitpunkt war ich absolut verängstigt. Beim ersten Mal dachte ich, es sei ein Zufall, nur eine seltsame Person an meiner Tür. Aber als es ein zweites Mal passierte, hatte ich wirklich Angst. Mein Mitbewohner und ich diskutierten, ob wir die Polizei rufen sollten, und schließlich entschied ich mich dazu. Ich rief die Nicht-Notrufnummer an, berichtete, was passiert war, und ein Polizist kam zu meinem Haus. Er nahm eine Beschreibung des Mannes auf und sagte, dass sie nach ihm Ausschau halten würden. Der Polizist fragte mich, ob ich etwas Besonderes an dem Mann bemerkt hätte, zum Beispiel, ob er etwas in der Hand versteckt hielt oder ob sich ein anderes Auto in der Nähe befand. Aber ich hatte nichts Derartiges gesehen. Ich hinterließ eine Notiz im Briefkasten meiner Nachbarin, um sie zu warnen, weil ich wusste, dass eine Frau in meinem Alter dort lebte, und ich wollte sicherstellen, dass sie in Sicherheit war. Nach diesem Vorfall passierte nichts Ähnliches mehr, bevor ich auszog. Aber diese Erlebnisse haben mich wirklich geprägt, und sie machen mich auch heute noch nervös. Ich bin jetzt sehr vorsichtig, wann immer ich mein Haus verlasse, sogar tagsüber. Ich hatte an diesem Abend etwas Zeit übrig und nachdem ich früher am Tag ein paar Kaffees hinuntergeschüttet hatte, dachte ich, ich könnte diese Energie nutzen, um etwas Geld zu verdienen. Ich arbeitete als Lieferfahrer für DoorDash und fuhr auf dem Highway zu meiner nächsten Lieferung. Es war super spät, die Straßen waren leer und die Nacht war sehr friedlich, praktisch der Traum eines jeden Lieferfahrers. Während der Fahrt fing mein Handy an zu vibrieren. Es war der Kunde, der mich anrief, aber bevor ich den Anruf annehmen konnte, legte er schon wieder auf. Da es nur ein paar Sekunden lang klingelte, dachte ich, es war ein Versehen. Für den Fall, dass es wichtig war, wählte ich die Nummer zurück. Es klingelte eine Weile, aber niemand nahm ab. Ich schüttelte den Kopf und dachte nicht weiter darüber nach, sondern konzentrierte mich auf die Fahrt. Ich verließ die Autobahn und fuhr in die Nachbarschaft hinein. Es war eine ganz normale Straße mit durchschnittlichen Häusern. Als ich bei dem Haus ankam, für das die Lieferung bestimmt war, parkte ich direkt in der Einfahrt und ging zur Veranda. Während ich die Tasche abstellte, bemerkte ich, dass die Haustür einen Spalt offen stand. Ich wusste nicht, ob das absichtlich so war oder nicht, also klopfte ich leicht an die Tür und rief, dass ich ihr Essen liefere. Kaum hatte ich das gesagt, hörte ich ein etwas beunruhigendes Geräusch aus dem Flur. Es war ein gedämpftes Klopfen, das fast mein eigenes Klopfen nachahmte, wie jemand, der an eine Tür schlägt. Etwas nervös öffnete ich die Haustür weiter und rief noch einmal hinein. Ich war mir nicht sicher, was ich sagen sollte, also wiederholte ich einfach, dass ich ihr Essen liefere. Ein paar leise Momente vergingen, dann hörte ich, wie sich eine Tür im hinteren Teil des Hauses öffnete und ein Mann kam um die Ecke. Er sah gestresst und genervt aus, aber ich konnte nicht sagen, ob das wegen mir war oder wegen etwas anderem. Der Mann ging den Flur entlang direkt zur Tür, in der ich stand, ohne ein Wort zu sagen, während er nach der Tasche griff. Doch in diesem Moment hörte ich wieder dieses Klopfen aus dem Flur. Ich schaute verwirrt an ihm vorbei und er drehte sich ebenfalls um und schaute, bevor er schnell wieder zu mir zurückblickte. Dabei erkannte er, dass ich das Geräusch auch gehört hatte. »Alles in Ordnung?«, fragte ich vorsichtig. Das Geräusch hallte erneut durch die Wände und der Mann starrte mich an, als würde er überlegen, was er tun sollte. »Warum bringen Sie das Essen nicht einfach hinein?«, sagte er, fast in einem fordernden Ton. Nervös hob ich die Tasche auf, realisierte aber schnell, wie schrecklich diese Idee war. Ich fühlte mich bedroht, als hätte ich keine Wahl, ihm zu folgen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich es nicht lebend aus diesem Haus schaffen würde, wenn ich das tat. Während ich zögerte, zeigte der Mann noch mehr Verärgerung, fast schon Wut. Dann griff er nach der Tasche, riss sie mir aus den Händen und schlug die Tür vor meiner Nase zu. Fassungslos stand ich da und lauschte, wie seine Schritte den Flur entlang gingen und das Klopfen plötzlich aufhörte. Ich konnte in diesem Moment nichts anderes tun, als von der Veranda zu meinem Auto zu eilen. Ich beendete meine DoorDash-Schicht nach dieser Lieferung und meldete die wirklich verstörende Situation bei der Polizei. Ich denke, was mich letztendlich dazu gebracht hat, es zu melden, war, dass der Mann versucht hatte, mich ins Haus zu locken. Ohne diesen Aspekt hätte ich vielleicht gedacht, es gäbe nicht genug Beweise, um etwas zu unternehmen. Leider teilte mir die Polizei Stunden später mit, dass der Mann bestritt, dass jemand anderes im Haus sei und ihnen die Durchsuchung seines Hauses verweigerte. An diesem Punkt blieb nichts anderes übrig, als zu spekulieren. Ich glaube, dass dort etwas wirklich Schreckliches vor sich ging und dass er möglicherweise dasselbe mit mir vorhatte. Aber ich denke, wir werden es nie mit Sicherheit wissen.